Jetzt leuchtet das Licht. Herzlich willkommen auch all die, die zu Hause jetzt den Gottesdienst nochmal betrachten und anschauen. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Segen. Und ich habe gerade schon angesetzt, ich möchte ganz besonders zwei Personen begrüßen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, beziehungsweise eine Person noch nie gesehen habe in persona. Und jetzt sind sie beide hier, sitzen hinten und übersetzen sich die Predigt. Das ist Sabi Bühn mit ihrem Ehemann Jason. Herzlich willkommen! Wir haben uns riesig gefreut auf den Tag, dass es wahr wird, dass ihr kommen könnt. Und jetzt ist es so, herzlich willkommen und euch auch persönlich ganz viel Segen beim Ankommen hier in Deutschland. Ging es euch auch so beim Lobpreis, dass es innerlich einen Widerhall gegeben hat, in der Gegenwart Gottes zu sein? Wir brauchen das. Als wir am Freitag hier geübt haben, da habe ich immer gesagt, Herr Gott, die Ehre und uns den Spaß. Und wir haben auch richtig Spaß beim Musikmachen zueinander. Aber ich glaube, dass der Vater im Himmel sich freut, von Herzen freut, wenn er seine Kinder heute Morgen sieht, seine Töchter und Söhne, wie sie ihn anbeten. Wir wissen, das geschieht nicht nur durch Lieder. Das ganze Leben ist Anbetung Gottes. Aber heute sind wir als Gemeinde zusammen und feiern unseren Gott für ihn, zu ihm. Am Freitag ist auch was Spannendes passiert. Vor Beginn der Probe, als die Miriam mit dem kleinen Josua gekommen ist, hat sie etwas Spannendes erzählt. Denn während der Probe kann sie nicht auf den Josua achten. Und da haben wir extra meine Claudi gefragt, ob sie Zeit hätte für den Josua. Und das hattest du dem Josua erzählt. Wenn wir jetzt hier in die Rennfeldstraße kommen, dann ist da die Claudi, die mit dir Zeit verbringt. Und was hat er dann zu dir gesagt? Ich liebe die Claudi. So ein kleiner Vierjähriger in der Vorfreude auf die Begegnung mit meiner Frau. Habe ich Konkurrenz bekommen. Aber es hat mein Herz berührt und noch mehr hat es das Herz von Claudi berührt, als sie das gehört hat, dass er gesagt hat, ich liebe die Claudi. Und wie viel mehr bin ich überzeugt von der Tatsache, dass der Vater im Himmel sich freut, wenn du ihm sagst, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich. Das drückt Beziehung aus. Eine Schönheit, eine Freiheit, eine Begegnung, die jetzt in diesem Gottesdienst stattfindet, zwischen dir und deinem Gott. Und die Schönheit dieser Beziehung, die gab es schon ganz oft durch die Jahrhunderte. Und die gab es auch in der Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, wo Jesus drei besonderen Freunden begegnet ist, die er besucht hat. Und wo die Liebe zu ihm nicht nur in Worten ausgedrückt wurde, sondern in einer gewaltigen Tat, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Ich liebe dich, Herr. Ich lese mit euch, ihr könnt den Text hinter mir sehen, aus Johannesevangelium Kapitel 12. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich kann mir vorstellen, dass diese Handlung von Maria dein Herz berührt hat. Und danke, dass du heute Morgen, wenn wir uns daran erinnern, unser Herz berührst. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Amen. Ein erster Punkt: Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann geschehen Wunder, dann geschehen gewaltige Dinge. Das kannst du selbst erzählen. Aber dort in Bethanien, in dem Haus, in dem Jesus jetzt zu Gast war, in dem Maria auch gewohnt hat, da war Martha da und Lazarus. Martha offensichtlich wieder in der Küche. Sie hätte gerne etwas getan, ganz praktisch für Jesus. Und die Gäste, die Geschichte kennen wir ja schon. Und Lazarus, wir erinnern uns. Den hat Jesus von den Toten auferweckt. Den hat er aus dem Grab herausgerufen, vom Tod ins Leben zurück. Die Maria selbst, die war so erfüllt von der Begegnung mit Jesus, dass sie nichts anderes tun wollte, als ihm zuhören. Die hat nichts anderes im Herzen gehabt, als einfach noch mehr von Jesus zu hören. Seine Stimme, seine Worte. Das sind Menschen, die Jesus alles verdanken. Maria, Martha, Lazarus. Wie heute Morgen im Gottesdienst. Hier sitzen auch alles Menschen, die Jesus alles verdanken. Und was für Geschichten haben wir zu erzählen? Und ich empfinde es immer wieder als ein Highlight, wenn wir zusammenkommen zu unterschiedlichsten Gelegenheiten und uns Anteil geben, uns erzählen, was wir mit ihm erlebt haben, mit unserem Herrn, wie er in unserem Leben Veränderung bewirkt hat, wo wir einfach fröhlich sind und die großen Taten Gottes wirklich rühmen und sagen, Gott ist so gut. Wenn Jesus ins Leben kommt, dann tut sich was. Ein zweiter Punkt ist, das muss Liebe sein, was hier geschieht. Um die folgende Szene richtig einzuschätzen, muss man was wissen. Unsere Zeit heute, 21. Jahrhundert, unterscheidet sich so sehr von den Verhältnissen im 1. Jahrhundert. Einer jüdischen Frau wäre es damals niemals eingefallen, unaufgefordert an einen Tisch mit lauter Männern zu treten. Absolut No-Go. Das, was in Vers 3 berichtet wird, muss so einen inneren Aufschrei bei den Gästen ausgelöst haben. Was macht die hier? Ich lese nochmal. Sie brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Offensichtlich hat sie gar nichts gesagt. Sie hat nur etwas getan. Und sie zerbrach dieses Gefäß. Narde. Wir müssen wissen, das war damals der wirklich teuerste Duftstoff, den man kaufen konnte. Heute ist es möglicherweise Clive Christian Fragrances. Keine Ahnung. So eine 30 Milliliter Flasche kostet vielleicht 1500 bis 2000 Euro. Narde war teurer. teurer als Clive Christian. 300 Denare, Silbergroschen, hat so eine kleine Flasche gekostet. Das war das Jahresgehalt eines Arbeiters in Israel. Was verdienst du in einem Jahr? Na gut, nicht brutto, meinetwegen netto. Denk mal drüber nach. Maria verschüttet ein Jahresgehalt über den Füßen von Jesus. Und sie macht das sehr bewusst. Sie zerbricht das Fläschchen und schüttet den gesamten Inhalt über Jesus aus. Da fehlen uns eigentlich die Worte, oder? Boah. Wir sind so im Trott von Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Das, was wir für das Schöne und Besondere manchmal gar keinen Sinn mehr haben. Die Jünger reagieren so, wie wir vielleicht auch reagiert hätten. Muss das sein? So viel? Muss das sein? Das mit dem Zehnten geben oder sogar Opfer bringen. Es bleibt ja unsere Entscheidung. Wenn ich was will, suche ich nach Möglichkeiten. Wenn ich etwas nicht will, suche ich nach Argumenten. Wie sieht Jesus das, was hier geschieht? Was tut unser Herr? Und das ist gewaltig. Er verteidigt, er rechtfertigt als der Sohn Gottes das, was Maria getan hat. Es geht ihm nicht nur um die Frau selbst, es geht ihm ausdrücklich um ihr Tun. Jesus sagt, lasst sie in Ruhe, warum kränkt ihr sie? Was sie für mich getan hat, war gut und richtig. Jesus macht hier deutlich, diese Frau hat so viel Liebe und Dankbarkeit mir gegenüber empfunden, dass sie einen Schritt aus aller Mittelmäßigkeit getan hat. Sie hat sich ihre Liebe etwas kosten lassen, ein Jahresgehalt. Sie hat eine Flasche zerbrochen. Und für uns bleibt da einfach die Frage, heute Morgen in diesem Gottesdienst, was können wir daraus lernen? Wir müssen diese Geschichte mit viel Respekt und Ehrfurcht lesen und das ganz Außerordentliche, was da geschieht, begreifen. Da sitzt Jesus zu Tisch und über sich ergießt sich dieser wundervolle Duft und er bleibt nicht beim Tisch hängen, der Duft, er erfüllt das ganze Haus, so stark ist es. Und da hat Marias Handeln eine tiefe prophetische Bedeutung. Sie salbt den Herrn für seinen bevorstehenden Gang an das Kreuz. Sie ehrt den, der sein Leben für uns gibt. Und warum tut sie das? Jesus, ich liebe dich. Weil sie Gott liebt und weil sie ihre Liebe ausdrücken will. Was ist das schon ein Jahresgehalt, wo es doch um die Frage geht, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen, oder? Ihr Lieben, das ist ein besonderer Augenblick. Es ist eine Sache zwischen Maria und ihrem Herrn. Kein Mensch hat sie dazu überredet. Gottes Liebe in ihrem Herzen ist allein die Motivation für ihr Tun. Und wie ist das, wenn wir zurückdenken ins eigene Leben, in die eigene Biografie? Gab es dann auch nicht die besonderen Augenblicke in unserem Leben schon, wo wir aus der Mittelmäßigkeit herausgingen und Gott großzügig unsere Liebe bewiesen haben? Ich liebe dich. Aber es ist nicht leicht und es gibt tausend Argumente dagegen. Eine ganze Reihe von Leuten aus dem Gefolge von Jesu werden Zeugen dieses Geschehens und sie sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Maria getan hat. Judas Iskariot regt sich regelrecht auf. Was soll diese Verschwendung? Fragt er verärgert. Dieses Öl ist ein Vermögen wert. Das hätte man doch lieber den Armen geben sollen, so macht er der Frau Vorwürfe. Immer wieder triumphiert die Zweckmäßigkeit über die Schönheit, das Gewöhnliche über das Außergewöhnliche. Und wirkliche Veränderung im Herzen von uns geschieht nur da, wo der Geist Gottes unser Herz berührt, vielleicht gerade jetzt. Maria investiert also ein Jahresgehalt in einen Duft. Und dann trocknet sie mit ihren eigenen Haaren Jesus die Füße. Es gibt diese Momente der besonderen Nähe zu Jesus in unserem Leben. Momente, die nicht so alltäglich sind und die wir auch nicht jeden Tag beliebig abrufen können. Es ist was Besonderes, wenn unser Herz zu solchen Reaktionen fähig ist und wir es einfach tun. Wir es einfach tun. Aber so sind wir normalerweise nicht gestrickt. Und das Leben ist ja auch teuer. Schon der ganz normale Alltag mit dem Haushalt, der Kleidung, dem Schulgeld für die Kinder, Klassenfahrten, Auto und Miete fordert, dass wir da Geld investieren. Und zu schnell ist das Konto wieder leer. Naja, während der Corona-Zeit war es mit dem Kino nicht so gut, aber denk zurück, 2 Kinokarten, Popcorn, 2 große Cola, und du bist 35 oder 40 Euro los. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Die Sonderausstattung des neuen Wagens erhöht den Preis um 4.000 Euro. Und die Woche Urlaub, naja, Türkei oder Mallorca, ganz egal. All inclusive für 2 Personen, 1.000 Euro, 1.200 Euro, ja, man kann nicht meckern. Früher gingen bei uns ja die Körbchen rum. In Corona haben wir darauf verzichtet, sondern nur noch die Säule hinten hingestellt. Nun ja, wenn man dann überlegt, 5 Euro oder 2 Euro. Aber die Entscheidung erübrigt sich, weil das Portemonnaie ja gar nicht dabei ist. Und glaubt ja nicht, dass euer Pastor bei seiner Geburt, er ist ja auch Pastorensohn, das Gäbegehen gleich mitgekriegt hat. Mir gilt diese Herausforderung ganz genauso wie dir. Wie euch muss auch mich Jesus immer wieder berühren. Und dann tritt der lebendige Gott in mein Leben mit einem Blick auf mein Bankkonto und sagt, zerbrich eine Flasche. Zeig deine Liebe verschwenderisch. Und das ist nicht unbekannt in der Heiligen Schrift. Denken wir doch mal zurück an den Bau der Stiftshütte in der Wüste, als das Volk Israel von Ägypten Richtung verheißenes Land gezogen ist. Da gab Gott den Auftrag, so ein Zelt zu bauen, ein Zelt, in dem er Mose begegnen wollte. Und hätte eine Firma nach heutiger Wirtschaftlichkeit das Zelt gebaut, dann wären das Holzstangen mit Leinenplanen und Bierzeltgarnituren gewesen. Und irgendein dankbarer Amalekiter hätte für den Altar seinen alten Wohnzimmertisch gespendet. Aber Gott hat mit einem Lächeln eine Flasche zerbrochen. Und so wurde aus dem Zelt eine kunstvolle Stiftshütte, an der Hunderte von Künstlern und Handwerkern mitgearbeitet haben. Oder später, als Salomo den Tempel errichtet hat, im Auftrag Gottes, da passiert genau das Gleiche, nur das Beste war für das Haus Gottes gut genug. Gott sagte dem Salomo, zerbrich eine Flasche, nimm das Beste. Wir wollen, dass auch unser Gemeindehaus etwas wiedergibt von dem Leben, das wir aus Gott bekommen haben. Einen kleinen Vermerk, ich habe gewusst, dass ich über diesen Text predigen werde, lang bevor Petra gewusst hat, dass sie heute Morgen so eine Ansage macht. Man könnte ja meinen, wir hätten uns abgesprochen. Aber wir wollen das auch, dass unser Gemeindehaus etwas wiedergibt von dem Leben, das wir aus Gott bekommen haben. Deshalb haben wir es vor ein paar Wochen neu gestrichen. Es soll schön sein. Schön sein für Gott. Unser Leben soll schön sein. Schön sein für Gott. Unser ganzes Leben soll es widerspiegeln. Tut's das? Ich kann meinem bedürftigen Nachbarn die Kekse rüberbringen, die ich sowieso nicht mag. Ich kann Ihnen aber auch einen richtig guten Kuchen backen, oder meine Frau, den ich am liebsten selber essen würde. Ich kann der krank gewordenen Mutter ermunternde Sachen sagen. Ich kann ihr aber auch die Wäsche bügeln und einen Nachmittag auf ihre Kinder aufpassen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir anfangen, Flaschen zu zerbrechen? Vielleicht will Gott dich selbst zerbrechen, damit du ein Wohlgeruch Christi, ein guter Geruch für die Menschen wirst, die dich umgeben, die das sprichwörtlich riechen und merken. Da ist was anders. Wir haben die Möglichkeit, die Maria tat. Wir können durch eine außergewöhnliche Tat unsere Liebe zu Jesus bezeugen. Gebt ihm das Beste. Das ist gerade gut genug. Setzt neue Prioritäten. Er hat doch ein Recht auf die beste Zeit unseres Lebens, auf unsere Gelder, auf unsere Gaben, Begabungen. Wir wissen zumindest in unserem Kopf, dass unser Leben Gnade ist und uns doch wirklich nichts gehört. Wenn wir die Erde verlassen, tun wir das nackt. Und wenn Gott uns die Gesundheit nimmt, dann ist alles aus. Wir wissen, dass wir ohne Jesus in Ewigkeit verlorene Leute sind und nehmen das mit einer oft schrecklichen Gleichgültigkeit wie selbstverständlich hin. Was geschieht, wenn wir uns zerbrechen lassen und sagen, hier bin ich, Herr. Ich gehöre dir. Dann sind wir ein Wohlgeruch Christi. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Und wisst ihr, es ist nicht die Höhe des Gegebenen. Wir leben ja alle in ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Was für den einen wirklich ein Opfer ist, das zahlt der andere aus der Portokasse. Aber Gott sieht's. Gott sieht in unser Herz. Jesus steht einmal mit seinen Jüngern beim Opferkasten des Tempels und da beobachten sie das Spendenverhalten der Besucher. Und da sind eine Menge reicher Leute dabei, die lässig ihre Münzen einwerfen. Und dann kommt diese arme Witwe und die wirft einen Euro rein. Und für Jesus ist das Anlass, seinen Jüngern eine Lektion in Sachen Spendenpraxis zu sagen. Wahrlich, ich sag euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die wir vorher beobachtet haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe hineingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Und da ist es wieder, eine Flasche zerbrechen. Gott will etwas Neues schaffen in dir und mir. Auch und gerade in unserem Umgang mit den Finanzen. Und da ist wirklich die Nagelprobe. Hier wird es ganz deutlich und praktisch, wem ich diene und wen ich liebe. Maria zerbricht eine Flasche aus Liebe zu Jesus. Das ist eine Herzensangelegenheit. Gott, berühre unser Herz. Wenn wir als Lobpreisteam jetzt noch ein Lied singen, dann hat das seinen entsprechenden Text, der letzten Endes alles kostet. Ihr dürft so gerne mitsingen.